Die Zhenghe und die Luyang hielten sich noch einige Tage in der Nähe von Erde Ost 2.201.749 auf. Die Wissenschaftler katalogisierten ihre Beobachtungen und Proben, während die Techniker durch die Luftschiffe krochen, sämtliche Systeme überprüften und Routinearbeiten durchführten. Dann ging es weiter, tiefer in die Gefilde der langen Erde Ost, die noch von keiner chinesischen Besatzung und auch keiner anderen erforscht worden waren, hinein ins Unbekannte. Kurz darauf machten die Schiffe abermals Halt, direkt vor Erde Ost 2.217.643. Hier stießen sie auf eine Lücke, eine Unterbrechung in der Kette der Wechselwelten, aus denen die lange Erde bestand. An dieser Stelle fehlte die entsprechende Erde. Roberta wies Jacques leise darauf hin, dass die erste Lücke West von Joshua Valiente etwa bei Erde West 2 Millionen entdeckt worden war. Zweifellos ließ sich aus der Ähnlichkeit dieser Zahlen der eine oder andere Rückschluss hinsichtlich der Beschaffenheit des großen Wahrscheinlichkeitsbaums der langen Erde ziehen. Valientes Luftschiff war durch den Sprung in das Vakuum der Lücke schwer beschädigt worden. Die Schiffe der Chinesen waren besser darauf vorbereitet. Ihre Besatzungen ließen ihre Schiffe quer über die Lücke vor- und zurückspringen und warfen gepanzerte automatische Sonden ab, die mithilfe des Schwungs der Drehung der benachbarten Erden in den leeren, schwarzen Himmel der Lückenwelt davonsausten. Jacques betrachtete die von ihnen übermittelten Bilder ohne viel Interesse. Sterne, die nicht viel anders aussahen als diejenigen, die man auf jeder anderen Welt sah. Planeten, die trotz des Fehlens der Erde mit selbstgefälliger Gleichgültigkeit auf ihren gewohnten Umlaufbahnen kreisten. Die Besatzung hingegen war fasziniert, mehr noch als von den Humanoiden und den Nachfahren der Dinosaurier. Jacques rief sich in Erinnerung, dass diese Mission von einer Weltraumbehörde ausgerüstet worden war. Kein Wunder also, dass die Besatzung von Ausblicken in das ferne Universum begeistert war. Auch Roberta zeigte Interesse. Sie verlangte, dass die Sonden auch die benachbarten Planeten Mars und Venus untersuchen und dort nach Unterschieden in der Atmosphäre und der Oberflächenbeschaffenheit forschen sollten. Nachdem diese erste Begutachtung der neuen Lücke abgeschlossen war, kam Kapitän Chen mit einem jungenhaften, aufgeregten Grinsen zu seinen Passagieren und lud sie ein, sich am nächsten Morgen auf dem Aussichtsdeck einzufinden. Denn dann fängt unsere Reise erst richtig an. Am Morgen stellten sich Jacques und Roberta neben Leutnant Wu vor das große Bugfenster. Jacques hatte eine Tasse Kaffee in der Hand, Roberta ein Glas Wasser. Die Luftschiffe schwebten über der bislang letzten Welt, zwei schlanke Himmelsfische über einer ausgedehnten Walddecke. In einiger Entfernung war ein Fluss zu sehen, ein glasiger Streifen, und weiter weg das endlose flache Meer, das so typisch für diese warmen Welten war, blau bis zum Horizont. Das Wechseln setzte ohne Vorwarnung ein. Die Welten flatterten vorüber, zuerst langsam, dann immer schneller. Schon bald reisten sie mit einem Schritt pro Sekunde, eine Geschwindigkeit, die alle mittlerweile gewohnt waren. Im Takt von Jacques Herzschlag kamen und gingen die Wettersysteme. Sonne, Wolken, Regen, Gewitter, manchmal sogar Schnee. Der Waldausschnitt flimmerte. Einmal tauchte rechts unter dem Bug der Zhenghe ein gewaltiger, offensichtlich noch nicht sehr alter Krater auf, wurde jedoch sogleich weggezogen wie eine Bühnendekoration. Gelegentlich flammte eine Welt auf oder war ungewöhnlich dunkel. Dann wusste Jacques, dass die Schiffssysteme wieder einen Joker registrieren würden. Chen gesellte sich zu ihnen und legte die Hände auf das polierte Holzgeländer vor dem Fenster. Sie sollten sich festhalten. Hinter ihnen fingen die Trolle zu singen an. 8 Miles High. Die Wechselgeschwindigkeit nahm zu. Jacques empfand das Vorüberflimmern der Welten mit einem Mal als visuell unangenehm. Es war, als blitzte ihm ein Stroboskop mit zunehmender Frequenz mitten ins Gesicht. Er konzentrierte sich auf die Position der Morgensonne, die in den vielen Himmeln konstant an Ort und Stelle verharrte, abgesehen davon, dass Wolkenmasken über ihr Antlitz blinkten und der Himmel weiß, grau oder blau aufschien. Jetzt hielten sich alle an der Reling fest, sogar Roberta. Jacques glaubte, irgendwelche Antriebe klingeln zu hören und spürte, dass die Luftschiffe nach vorn getrieben wurden, obwohl sie immer noch wechselten. Die silbrige Hülle der Lü Yang bog sich wie ein riesiger Plastikfisch, der durch das flackernde Licht einer Welt nach der anderen schwamm. Hinter ihnen musste sich ein Besatzungsmitglied übergeben. »Das geht vorüber«, sagte Yusei. »Wir sind alle auf Anfälligkeit für Epilepsie getestet worden und haben unsere Medikamente gegen Übelkeit genommen. Das Unwohlsein ist bald vorbei.« Immer schneller wurde das Wechseln, immer schneller flimmerten die Wettersysteme vor ihnen auf. Jacques zwang sich hinzusehen, konzentrierte sich aber auf die Reling in seinen Händen und auf die Vibrationen der Schiffsmotoren, die durch den Boden unter seinen Füßen übertragen wurden. Dann schien das Flimmern nachzulassen. Die Welten verschwammen zu einer Art Dauerschliere. Die Sonne war blasser als gewöhnlich und hing geduldig an Ort und Stelle, in einem scheinbar wolkenlosen Himmel, dunkelblau wie zur frühen Abenddämmerung. Die Landschaft unter ihnen war neblig und vage, die Umrisse der Hügel schummrig grau, mit Waldflecken besprenkelt, die größer wurden, zitterten und vergingen. Der Fluss, der sich zuckend durch die Landschaft geschlängelt hatte, wurde jetzt immer breiter, überflutete einen großen Bereich des Landes mit seinem silbrigen Grau. Auch die Meeresküste wurde zu einem breiten, verschwommenen Band. Die Grenze zwischen Land und Meer war nicht mehr genau zu unterscheiden. »Wir haben die Flimmerfusionsschwelle überschritten«, murmelte Roberta. »Genau«, rief Chen. »Wir reisen jetzt mit Höchstgeschwindigkeit. Mit erstaunlichen 50 Welten pro Sekunde. Die Welten sausen schneller vorbei als die Bildwiederholung auf einem Digitalbildschirm. In diesem Tempo können wir die Entfernungen, die die großen Treks der ersten Pioniere der langen Erde zurückgelegt haben, in kaum mehr als einer halben Stunde überwinden. Wenn wir dieses Tempo beibehalten, legen wir mehr als 4 Millionen Welten am Tag zurück.« »Aber wir bewegen uns auch lateral im Raum, oder täusche ich mich?« fragte Jacques. »Warum das?« »Kontinentalverschiebung«, antwortete Roberta sofort. Chen nickte anerkennend. »Korrekt. Auf der Datumerde verschieben sich die Kontinente mit der Zeit. Die Geschwindigkeit beträgt ungefähr 2 bis 3 Zentimeter pro Jahr. Aufgrund dieser kumulativen Effekte ergibt sich ebenfalls eine geringe Verschiebung, wenn man sich wechselwärtig fortbewegt, also bewegen wir uns lateral, denn die großen Motoren arbeiten so, dass sie uns immer über der Mitte der tektonischen Platte halten, auf der sich Südchina befindet. Das ist besser, als völlig verloren zu gehen«, er zwinkerte Jacques zu. »Unsere chinesische Luftschifftechnologie hat, nebenbei bemerkt, auch neue Fluggeschwindigkeitsrekorde aufgestellt.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss meine Ingenieure loben, vielleicht auch beruhigen, oder beides. Die Pflicht ruft.« Jacques fiel auf, dass die kleinen Zahlen auf dem Erdzähler an der Wand nur noch verschwommen zu erkennen waren, genau wie die Welten, die sie zählten. Die höheren, langsamer drehenden Zahlen zeigten die rasanten Schritte an, mit denen sie ins Unbekannte eilten. Die Trolle sangen unterdessen einfach weiter.